Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Wer hätte das gedacht? Die erste christliche Gemeinde überhaupt besteht zu 100% aus Juden. Sie leben in einer Zeit des Übergangs und verhalten sich auch so. Petrus zum Beispiel geht dann zum Beten in den Tempel, wenn dort zur Gebetszeit ein Räucheropfer dargebracht wird. Andererseits feiert er zusammen mit anderen Christen in irgendwelchen privaten Räumlichkeiten das Abendmahl. Auch seine ersten Predigten, zwei davon sind in der Apostelgeschichte wiedergegeben, sie zeigen, wie sehr er noch dem Alten Testament verhaftet ist. Doch dann stellt sich der Hohe Rat, die oberste Behörde des Judentums, gegen die Christen. Der Hohe Rat nimmt daran Anstoß, dass die Apostel im Namen Jesu Christi predigen und Kranke heilen. Und so kommt es schon bald zu einer Situation, dass die Christen von vielen Leuten im Volk geachtet werden, während die religiösen Führer sie eher als Gegner betrachten. Zu den Besonderheiten der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem gehört ihr schnelles Wachstum. In Kapitel 5 der Apostelgeschichte wird berichtet, dass auch die Wundertaten der Apostel dazu beitragen. Ja, die Zeichen und Wunder locken sogar Leute aus den Städten rings um Jerusalem an, so dass sich eine erste Erweiterung der christlichen Gemeinde nach außen hin andeutet. Sie erinnern sich an die Zusage Jesu aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte? Er hatte gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Nachdem sich die Botschaft von Jesus bereits in Jerusalem ausgebreitet hat, erreicht sie nun also die ersten Nachbarstädte in Judäa. Allerdings sollten wir uns keiner falschen Illusion hingeben. Die Leute aus diesen Städten brechen vor allem deshalb nach Jerusalem auf, weil sie von den Aposteln Heilung für sich und ihre Kranken erwarten. Vor allem aus Kapitel 2 und Kapitel 4 der Apostelgeschichte ist bekannt, dass die Christen in Jerusalem in einer sehr engen Gemeinschaft leben und sogar ihren Besitz untereinander teilen. Davon profitieren natürlich ganz besonders die Armen. Doch das starke Wachstum der Gemeinde scheint dazu zu führen, dass es zu einer Ungleichbehandlung unter ihnen kommt. Im ersten Vers von Kapitel 6 wird berichtet: In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Es gibt Schätzungen, die besagen, dass die christliche Gemeinde in Jerusalem zu diesem Zeitpunkt auf etwa 25.000 Menschen angewachsen sein könnte. In einer solch großen Gemeinschaft muss man natürlich Vorkehrungen treffen, damit niemand übersehen oder benachteiligt wird. Stellen Sie sich nur eine Stadt mit 25.000 Einwohnern vor. Da kennt der Bürgermeister auch nicht jeden persönlich. Außerdem, ob sich die griechischen Juden unter den ersten Christen zu Recht darüber beschweren, dass ihre Witwen gegenüber denen der hebräischen Juden benachteiligt werden, sei einmal dahingestellt. Bemerkenswert scheint mir die Tatsache zu sein, dass es überhaupt zu solchen Unstimmigkeiten kommt. Manche Christen heutzutage sehnen sich ja danach, dass alles wieder so sein möge wie damals unter den ersten Christen. Wie oft werden einzelne Verse aus der Apostelgeschichte zitiert, wie zum Beispiel, sie waren stets beieinander einmütig im Gebet, oder sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Aber die christliche Urgemeinde war kein Paradies auf Erden. Wir brauchen nur an Hananias und Sapphira zu denken, die nach dem Verkauf ihres Ackers zugunsten der Gemeinschaft so unehrlich waren, dass Gott sie aus der Gemeinde entfernen musste. Weitaus weniger tragisch, aber auch ein Zeichen dafür, dass unter den ersten Christen nicht alles optimal läuft, ist die Sache mit der Versorgung der Witwen. Den Konflikt zwischen den griechischen und den hebräischen Juden dürfen wir uns übrigens nicht als besonders schwerwiegend vorstellen. Mit den griechischen Juden sind diejenigen gemeint, die Griechisch sprechen und sich auch sonst eher der hellenistischen Kultur und Lebensweise zugehörig fühlen. Vermutlich bilden sie in der Jerusalemer Gemeinde eine Minderheit. Die meisten hebräischen Juden stammen dagegen aus Jerusalem und Umgebung, sprechen Hebräisch und legen die alttestamentlichen Gesetzesvorschriften besonders eng aus und sind darauf auch stolz. Als die Apostel von dem Konflikt Kenntnis erlangen, nehmen sie diese Angelegenheit zwar ernst, stellen aber sofort klar, dass sie ihrem Dienst, nämlich der Verkündigung des Evangeliums, die höchste Priorität einräumen. Vers 2. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Mit ihrer Äußerung bringen die 12 Apostel keineswegs eine Geringschätzung des diakonischen Dienstes zum Ausdruck. Aber weil Gott sie beauftragt hat, zu predigen und Menschen zu heilen, würde jede andere Beschäftigung sie davon abhalten, ihrem Auftrag gerecht zu werden. Ich halte die Vorgehensweise der Apostel für sehr klug und wünsche mir, dass sie in der heutigen Zeit wieder mehr Schule machen würde. Ich kenne so viele Pfarrer und Pastoren, die in ihren Gemeinden als Verwaltungs- und Schreibkräfte tätig sind, Freizeiten organisieren, Behördengänge erledigen und Marketing betreiben. Dabei wäre es ihre Aufgabe eigentlich, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, Bibelarbeiten und Predigten auszuarbeiten, für ihre Gemeinde zu beten und sich Zeit für die Seelsorge zu nehmen. Meiner Meinung nach tut sich eine Gemeinde selbst einen großen Gefallen, wenn sie ihrem Pfarrer oder Pastor weitgehend den Rücken frei hält, damit er sich dem Wort Gottes widmen kann. Und der wiederum sollte auch wirklich bereit sein, bestimmte Aufgaben aus der Hand zu geben und an andere zu delegieren. Aus eigener Erfahrung weiß ich, das ist leichter gesagt als getan. So war ich einige Zeit in einer Gemeinde tätig, in der ich ein wirklich schönes und geräumiges Büro hatte, in dem ich auch einen Großteil meiner Bücher unterbringen konnte. Doch zur Ruhe fand ich dort nicht. Ständig gab es irgendetwas zu tun, was dringender oder wichtiger erschien, als die nächste Predigt vorzubereiten. Schließlich war ich mit der Situation so unzufrieden, dass ich mir zu Hause ein kleines Kämmerchen herrichtete, in das ich mich zurückziehen konnte. Eine richtige Studierstube stellt man sich normalerweise anders vor, aber egal, dort konnte ich in Ruhe auf Gottes Wort hören und beten und dann konzentriert die nächste Predigt, Andacht oder Bibelarbeit vorbereiten. Zurück zu den 12 Aposteln. Sie äußern also sehr deutlich den Wunsch, dass ihnen die Möglichkeit gegeben wird, weiterhin ihrer eigentlichen Aufgabe nachgehen zu können. Um die Bedürftigen in der Gemeinde sollen sich andere kümmern. Ihr Vorschlag, ich lese weiter ab Vers 3, »Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben.« Wie ich eben schon sagte, die Ablehnung der Apostel, sich persönlich um die Bedürftigen in der Gemeinde zu kümmern, hat nichts mit der Geringschätzung des diakonischen Dienstes zu tun. Denn sie schlagen vor, 7 Männer auszuwählen, die bestens dafür geeignet sind. Keine Nichtsnutze, die sonst ihre Zeit totgeschlagen oder irgendwelche fragwürdigen Dinge getrieben haben, sondern lauter Männer, so wörtlich, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Das heißt doch, dass auch der diakonische Dienst, den diese Männer übernehmen sollen, eine geistliche Dimension hat. Ja, jeder Handgriff, den sie für andere Menschen tun, kann eindrücklicher von der Liebe Gottes sprechen als manche Predigt. Ich halte es für grundlegend falsch, wenn manche Kirchen und Gemeinden heute so tun, als ob Diakonie nichts anderes wäre als das Erbringen bestimmter Dienstleistungen. Das ist es natürlich auch, aber jeder, der in einem christlichen Krankenhaus oder Pflegeheim arbeitet, der sich im Rahmen der Diakonie um alte Menschen oder um Behinderte kümmert, der Hilfesuchenden als Berater zur Seite steht oder einfach auch nur kranke Gemeindemitglieder besucht. Alle diese Dienste sollen auch als geistliche Dienste wahrgenommen werden. Denn sie sind ein Ausdruck dafür, dass wir Gottes Gebot ernst nehmen: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aus unserem Bibeltext lese ich nun die Verse 4 und 5. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus, und Prochorus, und Nikanor, und Timon, und Parmenas, und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Die beiden zuerst genannten Männer, Stephanus und Philippus, werden im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte noch eine bedeutende Rolle spielen. Stephanus wird schon bald zum ersten Märtyrer der noch jungen christlichen Gemeinde. Philippus dagegen reist später nach Samarien und sorgt dort für die Ausbreitung des Evangeliums. Ziemlich bekannt ist auch seine Begegnung mit dem Kämmerer aus Äthiopien, dem er eine Bibelstelle aus dem Jesaja-Buch erklärt. Die anderen fünf Männer, die neben Stephanus und Philippus ebenfalls zu Armenpflegern bestimmt werden, treten gewissermaßen in den Hintergrund. Aber gemäß Vers 3 können wir davon ausgehen, dass sie alle einen guten Ruf hatten und voll Heiligen Geistes und Weisheit waren. Was will man mehr? Und auf Stephanus, den Märtyrer, muss ohnehin niemand neidisch sein. Vers 6. Diese Männer stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie. Dieses Handauflegen fasziniert auch heute noch viele Christen, weil sie erwarten, dass eine besondere Kraft von der einen auf die andere Person übergeht. Deshalb wünschen sich nicht wenige, auch einmal auf diese Weise von einer mit Vollmacht ausgestatteten Person die Hände aufgelegt zu bekommen. Demgegenüber klingt das, was ich zum Thema Handauflegen zu sagen habe, ziemlich respektlos. Denn ich behaupte, durch das Handauflegen werden keine Kräfte, sondern allerhöchstens ein paar Krankheitskeime übertragen. Aber was bedeutet denn diese uralte Geste, dieser uralte Brauch? Nun, im dritten Buch Mose wird geschildert, wie ein Mensch, der gesündigt hat, seine Hände auf den Kopf eines Opfertieres legen sollte. Das diente als Zeichen dafür, dass das Opfertier gewissermaßen mit dem sündigen Menschen gleichgesetzt wird und anstelle des Menschen für dessen Sünde sterben soll. Wenn nun in der Apostelgeschichte berichtet wird, dass die Apostel den Armenpflegern oder Diakonen, wie man sie auch nennen kann, die Hände auflegen, dann handelt es sich auch hier um einen Akt der Gleichsetzung. Das heißt, die Apostel zeigen ihnen damit, dass sie von nun an gemeinsam am gleichen Strang ziehen. Sowohl die Apostel wie auch die Armenpfleger oder Diakone stehen im Dienst Jesu Christi und repräsentieren seine Gemeinde. Und obwohl sie in der Praxis recht unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen, gibt es keinen Unterschied in Wert und Ansehen. Vers 7. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Mit dem letzten Satz sind natürlich jüdische Priester gemeint, die sich zu Jesus Christus bekehren. Keinem von ihnen dürfte übrigens entgangen sein, was einige Zeit zuvor im Tempel passiert war, als Jesus draußen auf dem Hügel Golgatha gekreuzigt wurde. Der Vorhang, der im Tempel das Heilige vom Allerheiligsten trennte, zerriss, so heißt es wörtlich im Matthäus- und im Markus-Evangelium, er zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Diese Formulierung deutet darauf hin, dass der Vorhang nicht von Menschenhand, sondern von oben her, von Gott selbst zerrissen wurde. Dadurch ist im Tempel der Zugang zum Allerheiligsten frei geworden. So wie Jesus durch seinen Tod am Kreuz den Weg zu Gott frei gemacht hat. In der Apostelgeschichte Kapitel 6 wird unser Blick nun auf Stephanus gelenkt, auf einen der sieben Männer, die sich um die Bedürftigen in der Gemeinde kümmern sollten. In Vers 8 wird berichtet, Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Vorhin sprach ich davon, dass die Apostel den Armenpflegern oder Diakonen durch ihre Handauflegung signalisierten, ihr zieht mit uns gemeinsam am gleichen Strang, auch ihr steht im Dienst Jesu Christi und repräsentiert seine Gemeinde. Zumindest bei Stephanus ging das so weit, dass er wie die Apostel Zeichen und Wunder vollbringen konnte. Weiter mit Vers 9. Da standen einige auf von der Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und einige von denen aus Sizilien und der Provinz Asien und stritten mit Stephanus. Mit den Libertinern, den Kyrenäern und den anderen Gruppen sind Juden von außerhalb gemeint, die sich in Jerusalem angesiedelt und eigene jüdische Gemeinden gegründet haben. Weiter ab Vers 10. Doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er, Stephanus, redete. Da stifteten sie einige Männer an, die sprachen, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und gegen Gott. Und sie brachten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, traten herzu und ergriffen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat und stellten falsche Zeugen auf. Die sprachen, dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird diese Stätte zerstören und die Ordnungen ändern, die uns Mose gegeben hat. Und alle, die im Rat saßen, blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Ein paar falsche Zeugen werden aufgeboten, die mit Halbwahrheiten für Verwirrung sorgen. Den Tempel zerstören? Ja, irgend so etwas hatte Jesus einmal gesagt. Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Doch damit hatte er nicht den Tempel aus Stein gemeint, sondern seinen eigenen Körper, seine Kreuzigung und seine Auferstehung. Auch wird behauptet, dass Jesus die Ordnungen des Mose, also die 10 Gebote und die anderen alttestamentlichen Gesetze, ändern wolle. Wahrscheinlich hatte Stephanus darauf hingewiesen, dass niemand durch die Einhaltung der Gebote und Gesetze zu einem sündlosen Menschen werde, aber dass Jesus Sünden vergibt. Doch Stephanus hat kaum eine Chance, das alles richtig zu stellen. Ja, die Anklagepunkte, die gegen ihn vorgetragen werden, gleichen sogar den Anklagepunkten, die vor geraumer Zeit gegen Jesus vorgebracht wurden. Dass sein Angesicht im letzten Vers mit dem Angesicht eines Engels verglichen wird, hat wohl damit zu tun, dass Gottes Geist sozusagen in ihm aufleuchtet und weil er im Begriff steht, wie Jesus Christus zu leiden und zu sterben. Stephanus, er ist einer der 7 Armenpfleger, die von der christlichen Gemeinde in Jerusalem eingesetzt wurden, und er ist offenbar ein begabter Evangelist. Doch gerade diese 2. Begabung wird ihm zum Verhängnis. In Kapitel 7 der Apostelgeschichte wird seine Rede vor dem Hohen Rat wiedergegeben, die schließlich dazu führt, dass sich die Zuhörer auf ihn stürzen und ihn in einem Akt der Lynchjustiz töten. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel werden wir uns auf die Rede des Stephanus konzentrieren, die auf wunderbare Weise zeigt, wie schon im Alten Testament die Botschaft des Neuen Testaments angelegt war.